Gott und herzlich willkommen. Das wünscht Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Claudia Kundrun. Willkommen also zur heutigen Katechismus-Sendung. Wie immer am Mittwoch betrachten wir gemeinsam mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz das Glaubensbekenntnis im Katechismus der katholischen Kirche. Grüß Gott also erst einmal, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Wir betrachten also, wie schon gesagt, das Glaubensbekenntnis, sprechen über die heilige katholische Kirche mittlerweile. Und wenn Sie mitlesen möchten, auch heute sind Sie dazu natürlich herzlich eingeladen. Sie können, wenn Sie einen großen Katechismus oder auch ein Taschenbuch, es ist immer die gleiche Seitenzahl. Wir sind auf der Seite 276 und machen heute weiter mit dem Punkt 958. Wir sprechen in diesem Absatz 5 über die Gemeinschaft der Heiligen. Herr Pfarrer Fuchs, wir sind jetzt ziemlich am Ende dieses Absatz 5. Was ist denn das nochmal, um da irgendwie jetzt reinzukommen, die Gemeinschaft der Heiligen? Was ist das damit alles gemeint?
Ja, die Gemeinschaft der Heiligen sind vor allem zwei Dinge, vor allem die Gemeinschaft an den heiligen Dingen und die Gemeinschaft zwischen den heiligen Personen. Gemeinschaft an den heiligen Dingen ist eben diese geistige Gütergemeinschaft, die heiligen Dinge, die Sakramente, vor allem Anteil daran, an diesen geistigen Güter, dass die eben uns auch einen in der Gemeinschaft der heiligen Personen. Das heißt, dieses Bewusstsein, dass die Kirche des Himmels und die Kirche der Erde eben die eine Kirche bilden, die sogenannten drei Stände der Kirche, so wie es auch das Konzil aufgenommen hat und nochmals betont hat, dass eben der eine Stand der Kirche, wir hier auf Erden sind, dann aber auch andere, die noch gereinigt werden am Läuterungsort und jene, die schon ganz bei Gott in der Herrlichkeit sind, also jene, die wir im Normalfall Heilige nennen, ob sie eben jetzt schon heilig gesprochen sind oder eben noch nicht. Und diese drei Stände, die Kirche auf Erden, die leidende Kirche im Fegfeuer und die verherrlichte Kirche im Himmel, das ist eben die eine Kirche und da besteht eben auch eine Gemeinschaft. Eben es ist die Gemeinschaft der Heiligen, etwas, das wir in unserer Zeit vielleicht eben immer wieder bedenken sollen, dass wir hier nicht alleine sind oder anders gesagt, eigentlich jedes Mal, auch wenn wir vielleicht nur wenige Menschen in der Personen während eines Gottesdienstes, während einer heiligen Messe sind, die Kirche ist eigentlich immer voll. Sie ist immer voll von Engeln und Heiligen. Eben es feiert immer auch die gesamte Kirche, die Kirche des Himmels und der Erde, wenn wir die heilige Messe, die Liturgie feiern dürfen. Etwas, das eben uns auch ein sehr großer Trost sein kann. Und eben jetzt sind wir gerade mitten drin in diesem Punkt, was das denn noch für uns bedeutet.
Ja, vielen Dank für diesen Rückblick. Wir gehen also jetzt in diesem nächsten Punkt weiter. Das ist der Punkt 958 auf Seite 276. Die Gemeinschaft mit den Verstorbenen. In ganz besonderer Anerkennung dieser Gemeinschaft des ganzen mystischen Leibes Jesu Christi hat die Kirche der in Klammern Erdenpilger von den anfänglichen Zeiten der christlichen Religion an das Gedächtnis der Verstorbenen mit großer Ehrfurcht gepflegt und hat, weil es ein heiliger und heilsamer Gedanke ist, für die Verstorbenen zu beten, damit sie von ihren Sünden erlöst werden, auch Fürbittgebet für sie dargebracht. Unser Gebet für die Verstorbenen kann nicht nur ihnen selbst helfen, wenn ihnen geholfen ist, kann auch ihre Fürbitte für uns wirksam werden.
Ja, wir haben das schon im Punkt 955 ein wenig gesehen, eben diese Einheit mit den Verstorbenen, dieses Gebet hier vor allem wird hier genannt, dieses Gebet für die Verstorbenen kommt ja auch eigentlich in jeder heiligen Messe zum Ausdruck, wo wir eben immer auch für die Verstorbenen beten, weil wir uns eben gerade auch bewusst sind, wir bilden eine Einheit, wir bilden eine große Gemeinschaft. Sie weilen zwar nicht mehr auf Erden hier bei uns, aber nichtsdestoweniger sind sie dennoch mit uns verbunden und wir dürfen für sie beten, dass sie möglichst bald in die Anschauung Gottes gelangen, und sie werden auch für uns beten, sie helfen auch uns, eben indem sie auch so ein bisschen salopp gesagt ein gutes Wort beim lieben Gott dann für uns einlegen, damit uns, die wir hier noch auf Erden sind und auf Erden gegen die Versuchungen und Nachstellungen und Widerwärtigkeiten kämpfen müssen, damit uns dabei geholfen wird. Also eigentlich etwas sehr Schönes auch, wenn wir, man sagt ja die Kirche, was wir beten, das glauben wir auch. Das heißt, in der Liturgie kommt eigentlich unser Glaube zum Ausdruck, und eben wenn wir an der Liturgie teilnehmen, werden wir eben auch automatisch in diese Lehre der Kirche hineingenommen, dass wir eine große Gemeinschaft sind, dass sie zwar in einem gewissen Sinn von uns getrennt sind, leiblich getrennt sind, sie weil er nicht mehr hier auf Erden, aber dass wir eben doch mit ihnen verbunden sind, eins sein können.
Wenn wir den letzten Punkt in diesem Absatz 5, der Punkt 959, in der einzigen Familie Gottes. Wir alle, die wir Kinder Gottes sind und eine Familie in Christus bilden, entsprechen, sofern wir in gegenseitiger Liebe und in dem einen Lob der heiligsten Dreifaltigkeit miteinander Gemeinschaft haben, der innersten Berufung der Kirche.
Ja, wir bilden eine einzige große Familie. Und das, was die Familie im Innersten eint, ist die Liebe. Das heißt, wir sollen wirklich diese Liebe zu Gott haben, die Liebe zu Gott, in der wir dann auch die anderen lieben können, indem wir die anderen auch so annehmen, wie sie eben sind. Das heißt, mit ihren Schwachheiten, mit ihren Fehlern, mit ihren Unzulänglichkeiten. Wenn wir ja auf uns selber schauen, dann merken wir auch, dass wir zwar auf dem Weg zur Heiligkeit sind, aber wahrscheinlich kaum schon ans Ziel gelangt sind. Das heißt, eben auch wir haben unsere Fehler und unsere Schwächen, und dennoch dürfen wir zu dieser großen Familie, zu dieser großen Gemeinschaft der Heiligen gehören, also eben jener, die heilig sind, heilig in dem Sinn, dass wir zu Christus gehören, zu Gott gehören, weil wir dasselbe Leben empfangen haben, nämlich das Leben Christi, bilden wir auch eine Familie. Eine Familie wird eben auch geeint durch dasselbe Leben. Das heißt eben, die Kinder haben das Leben der Eltern bekommen, und deshalb bilden sie eine Familie. In der Familie Gottes haben wir auch das Leben Gottes bekommen durch die Taufe, und deshalb bilden wir auch eine große Familie.
Die nächsten drei Punkte, 960, 961, 962, es sind die Kurztexte, die nochmal alles zusammenfassen. Die Kirche ist Gemeinschaft der Heiligen. Dieser Ausdruck bezeichnet zunächst die Gemeinschaft an den heiligen Dingen, vor allem die Eucharistie, durch die die Einheit der Gläubigen, die einen Leib in Christus bilden, dargestellt und verwirklicht wird. Dieser Ausdruck bezeichnet auch die Gemeinschaft der heiligen Personen in Christus, der für alle gestorben ist, so dass das, was ein jeder in und für Christus tut oder leidet, allen zugute kommt. Wir glauben an die Gemeinschaft aller Christgläubigen, derer, die hier auf Erden pilgern, derer, die nach Abschluss des Erdenlebens geläutert werden, und derer, die die himmlische Seligkeit genießen. Sie alle bilden zusammen die eine Kirche. Wir glauben desgleichen, dass in dieser Gemeinschaft die barmherzige Liebe Gottes und seiner Heiligen stets unseren Gebeten Gehör schenkt. Als nächstes käme jetzt der nächste Absatz. Es ist der Absatz 6 und betrachtet Maria, Mutter Christi, Mutter der Kirche. Er beginnt mit dem Punkt 963. Von der Stellung der Jungfrau Maria im Mysterium Christi und des Heiligen Geistes war bereits die Rede. Nun ist ihr Platz im Mysterium der Kirche zu betrachten. Die Jungfrau Maria wird als wahre Mutter Gottes und des Erlösers anerkannt und geehrt. Sie ist ausdrücklich Mutter der Glieder Christi, weil sie in Liebe mitgewirkt hat, dass die Gläubigen in der Kirche geboren werden, die jenes Hauptes Glieder sind. Maria, Mutter Christi, Mutter der Kirche. So sagt Papst Paul der VI. In einer Ansprache.
Ja, dieser Punkt erklärt, warum jetzt nochmals von der Mutter Gottes, der Mutter der Kirche, die Rede ist, weil ja eigentlich im Glaubensbekenntnis an dieser Stelle jetzt nichts von der Mutter Gottes vorkommt. Das heißt eben, wie sagen wir, glauben die Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden. Also explizit wird hier die Mutter Gottes nicht erwähnt, aber dennoch ist es sehr schön, dass der Katechismus hier, nachdem er von der Mutter Gottes gesprochen hat im Geheimnis Christi und im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, jetzt nun auch eben schön darstellt, was ist die Beziehung der Mutter Gottes zur Kirche. Und in diesem Punkt wird gesagt, eben ein Zitat von Augustinus, dass sie eben Mutter der Glieder Christi ist, dass sie Mutter der Kirche ist. Eigentlich auch ganz logisch, könnte man sagen, weil Maria die Mutter Christi ist und Christus das Haupt seiner Kirche ist, wie Paulus auch sagt in seinen Briefen, wenn die Mutter Christi eben Mutter des Hauptes ist, dieses Leibes, dann ist sie eben eine ganze Mutter, das heißt, dann ist sie nicht nur Mutter des Hauptes, sondern eben auch Mutter Christi, der Glieder Christi. Sie ist Mutter des ganzen Leibes Christi. Einerseits eben in leiblicher Hinsicht, sie hat Christus den Leib bereitet, andererseits auch in geistlicher Hinsicht. Sie hat durch den Glauben Ja gesagt, deshalb wird sie noch mehr selig gepriesen, nicht nur selig gepriesen für das, dass sie Mutter des Leibes Christi ist, eben selig die Frau, deren Leib dich getragen, deren Brust dich genährt hat, wie Jesus sagt, noch viel mehr selig sind jene, die das Wort Gottes hören und es befolgen, und das ist keine Ablehnung an seine Mutter, sondern ganz im Gegenteil, noch eine weitere Aufwertung seiner Mutter, weil sie nämlich die erste war, die das Evangelium ganz in die Tat umgesetzt hat, sogar noch bevor es aufgeschrieben wurde. Und vor allem hat sie das in vollkommener Art und Weise getan. Mehr als alle anderen, eben das Evangelium, das Wort Gottes, das, was Christus sagt, wirklich vollständig, ganz mit jeder Phase, jeden Augenblick in die Tat umgesetzt. Eben auch von dem her ist sie geistige Mutter. Und sie ist eben, wenn sie Mutter des Leibes Christi ist, des Hauptes, dann ist sie auch Mutter der Glieder Christi. Und die Glieder Christi, das ist eben die Kirche. Deshalb eben ist Maria auch Mutter der Kirche. Eine wunderbare Aufgabe auch und ein wunderbarer Trost für uns, eben, dass sie auch unsere Mutter ist. Denn wir sind ja auch Glieder der Kirche, dass sie uns von Christus als Mutter geschenkt wurde, dass sie mitgewirkt hat, uns das Leben Christi zu schenken, denn eine Mutter schenkt ja eben das Leben, bringt das Leben zur Welt, und so hat Maria auch als Mutter zu unserer geistigen Geburt beigetragen. Sie hat geholfen, dass das Leben Christi in uns geboren wird, und sie hilft uns auch jeden Tag, dass das Leben Christi immer mehr in uns geboren wird, dass Christus immer mehr in unseren Herzen, in unserem Leben lebt, dass er immer mehr wirken kann in unserem Leben. Also eine wunderbare Aufgabe Mariens und auch ein wirkliches Evangelium, wirklich eine frohmachende Botschaft. Maria ist auch unsere Mutter, die uns hilft, immer mehr auf Christus hin zu wachsen.
Maria, Mutter der Kirche, das ist auch die Überschrift für die nächsten Punkte. Und nächsten beide Punkte, 964, 965, sind übertitelt nochmal mit dem Fokus darauf, Maria ganz mit ihrem Sohn vereint. Die Aufgabe Marias gegenüber der Kirche lässt sich von ihrer Vereinigung mit Christus nicht trennen, sondern ergibt sich direkt aus ihr. Diese Verbindung der Mutter mit dem Sohn im Heilswerk zeigt sich vom Augenblick der jungfräulichen Empfängnis Christi bis zu seinem Tod. Sie ist besonders offensichtlich in der Stunde seines Leidens. Auch die selige Jungfrau ging den Pilgerweg des Glaubens. Ihre Vereinigung mit dem Sohn hielt sie in Treue bis zum Kreuz, wo sie nicht ohne göttliche Absicht stand, heftig mit ihrem Eingeborenen litt und sich mit seinem Opfer in mütterlichem Geist verband, indem sie der Darbringung des Schlachtopfers, das sie geboren hatte, liebevoll zustimmte. Und schließlich wurde sie von Christus selbst, als er am Kreuz starb, dem Jünger zur Mutter gegeben mit den Worten: Frau, siehe da dein Sohn.
Ja, dieser Abschnitt hat auch drei Unterabschnitte, drei Untertitel, die auch zusammenhängen. Das wird auch so mit diesen drei Punkten, die jeweils folgen, deutlich gemacht. Und die heißen ganz mit ihrem Sohn vereint und dann auch in ihrer Aufnahme in den Himmel ist sie unsere Mutter in der Gnadenordnung. Also die Aussage eben, Maria ist Mutter in der Gnadenordnung oder eben geistige Mutter, nicht unsere leibliche Mutter. Leibliche Mutter ist sie nur von Christus, aber eben in der Gnadenordnung, das heißt eben gemäß der Gnade, gemäß dem Heiligen Geist, gemäß eben, sie ist geistliche Mutter und sie ist eben ganz mit ihrem Sohn vereint, vom ersten Augenblick an bis in die Aufnahme des Himmels, natürlich dann auch im Himmel selbst. Und hier in diesem Punkt wird vor allem diese Einheit Mariens mit Christus betont. Eben Maria ist Mutter der Kirche, nicht einfach, weil die Kirche jetzt noch einen neuen Titel für die Mutter Gottes hinzufügen wollte oder weil sie gedacht hat, was könnten wir noch herausfinden, um die Mutter Gottes zu ehren, wie könnten wir da noch ebenso wie man bei den Generälen, je nachdem, so einen Orden nochmals hinhängt, wie könnten wir das machen? Nein, es ist etwas eben, das aus der Verbindung, aus der Vereinigung mit Christus hervorkommt, wie wir schon vorhin gesehen haben. Weil sie eben Mutter Christi ist, ist sie Mutter des ganzen Christus, das heißt eben Mutter des Hauptes und des Leibes. Und deshalb ist sie auch Mutter der Kirche. Und der andere Punkt, dieser Konzilstext, sagt es uns auch eben, schließlich wurde sie von Christus selbst, als er am Kreuz starb, dem Jünger zur Mutter gegeben mit den Worten: Frau, siehe da dein Sohn. Das heißt eben, dass Maria unsere Mutter ist, ist nochmals keine Erfindung der Kirche, sondern könnte schon sagen, wenn schon eine Erfindung ist, dann ist die Erfindung Christi selber, denn er hat seine Mutter dem Sohn anvertraut. Und Papst Johannes Paul II. Sagt in der Enzyklika über die Mutter Gottes, Redemptoris Mater, eben, dass Johannes als Sohn der Kirche da ist, eben, dass er eigentlich die Kirche vertritt und dass Maria der Kirche und die Kirche Maria anvertraut wird. Und dass der heilige Johannes eben auch als jeder von uns dasteht. Das heißt eben, dass Christus seine Mutter jedem Einzelnen von uns ganz persönlich anvertraut. Und dass wir dann auch eigentlich dasselbe machen sollen wie der heilige Johannes. Dort heißt es nämlich, auch er nahm sie bei sich auf. Und der griechische Ausdruck, erklärt Johannes Paul II. Sehr schön, heißt eigentlich, er nahm sie in sich auf, in sein Innerstes auf. Heißt nicht nur einfach, er nahm sie in sein Haus auf, sondern er nahm sie in sein Herz auf, er führte sie ein in sein Herz, in sein ganzes Leben, eben in alle Bereiche seines Lebens. Und das wäre auch schön, wenn wir das tun könnten, dass wir Maria wirklich eben, weil es der Wunsch Christi ist, weil Christus uns seine Mutter anvertraut hat, dass wir sie wirklich auch aufnehmen. Noch eine kleine Randbemerkung, auch hier, es gibt ja immer wieder Leute, die behaupten, dass Maria nach Christus noch andere Kinder gehabt hätte. Und wenn das so wäre, dann müsste ja die Mutter nicht dem Johannes anvertraut werden, dass er für sie sorgt, denn eben Witwen waren eben ohne Recht oder waren ziemlich benachteiligt. Dann hätte Maria ja schon jemand gehabt, der für sie sorgt, der sie schützt und behütet und so weiter. Dann wäre es sinnlos gewesen, Maria dem heiligen Johannes anzuvertrauen. Aber das nur so ganz nebenbei noch gesagt.
Hören wir also weiter. Nach der Himmelfahrt ihres Sohnes stand sie den Anfängen der Kirche mit ihrem Gebeten zur Seite. Zusammen mit den Aposteln und einigen Frauen sehen wir Maria mit ihren Gebeten die Gabe des Geistes erflehen, der sie schon bei der Verkündigung überschattet hatte.
Ja, es ist auch interessant zu schauen, wie die junge Kirche Maria verehrt hat oder welche Beziehung die junge Kirche zur Mutter Gottes gehabt hat. Und da sehen wir, dass das ganz selbstverständlich war, dass nachdem Christus wieder in den Himmel aufgefahren ist, zu seinem Vater zurückgegangen ist, dass, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, dass die junge Kirche, die ersten Christen, sofort mit Maria vereint sind und um den Heiligen Geist bitten. Das heißt eben, man könnte sagen, die junge Kirche hatte kein Problem mit der Marienverehrung, wie heute vielleicht einige Menschen damit Problem haben oder auch andere Konfessionen. Das bedeutet eben, es ist ganz natürlich, dass Maria eben in der Kirche da ist, dass man zu ihr betet, dass man mit ihr betet, dass man sich ihrem Schutz anvertraut. Denn eben sie ist die Mutter Gottes, ist die Mutter Christi, sie ist die Mutter der Kirche. Und es ist auch irgendwie natürlich, wenn man sich bewusst ist, ja, wenn Maria bei der Verkündigung schon vom Heiligen Geist überschattet ist, dann kann sie uns sicher auch helfen, eben den Heiligen Geist herabzurufen, weil er schon eigentlich ganz in ihr wirkt und ganz in ihrem Herzen ist. Oder anders gesagt, die Mutter Gottes ist eben auch so ein bisschen die Mutter der Geburt, das heißt, sie hat Jesus geboren, sie hat uns geistigerweise geboren und sie ist auch wieder da bei der Geburt der Kirche, eben unter dem Kreuz, wo die Kirche geboren wird, die eben auf wunderbare Weise aus dem Herzen Christi, aus der Seite Christi entstanden ist und auch dann dafür die Geburt der Kirche für die Welt, das heißt eben da an Pfingsten, wo die Kirche ihre Sendung in die Welt antritt, auch da ist eben ganz natürlich Maria wieder da, weil sie eben hilft, weil die ersten Christen eben sahen, ja, sie ist die Mutter Christi und am einfachsten gelangt man zum Sohn durch die Mutter, denn die Mutter kennt den Sohn am besten, kennt ihr Kind am besten und kann am einfachsten zu ihrem Kind führen. So haben sie die ersten Christen gemacht, so sind es auch wir eben eingeladen, eigentlich dasselbe zu tun.
Sie sagten es schon, ganz mit ihrem Sohn vereint, wird fortgeführt, auch in ihrer Aufnahme in den Himmel. Und das ist genau das, was jetzt über dem nächsten Punkt steht, auch in ihrer Aufnahme in den Himmel. Schließlich wurde die unbefleckte Jungfrau von jedem Makel der Erbsünde unversehrt bewahrt, nach Vollendung des irdischen Lebenlaufs mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen und als Königin des Alls vom Herrn erhöht, um vollkommener ihrem Sohn gleichgestaltet zu sein, dem Herrn der Herren und dem Sieger über Sünde und Tod. Die Aufnahme der heiligen Jungfrau ist eine einzigartige Teilhabe an der Auferstehung ihres Sohnes und eine Vorwegnahme der Auferstehung der anderen Christen. Danach folgt ein Zitat aus der byzantinischen Liturgie, ein Tropa. Bei deiner Niederkunft hast du die Jungfräulichkeit bewahrt, bei deinem Entschlafen hast du die Welt nicht verlassen, o Mutter Gottes. Du bist zurückgekehrt zum Quell des Lebens, die du den lebendigen Gott empfingst und durch deine Gebete unsere Seelen zum Tod befreien wirst.
Ja, die Mutter Gottes ist ganz vereint, wie wir gesehen haben, bei der Verkündigung, da sie Christus empfangen hat, bei der Himmelfahrt ihres Sohnes unter dem Kreuz und bei der Himmelfahrt und eben auch bei ihrer Aufnahme in den Himmel. Auch da ist sie eben mit ihrem Sohn vereint, respektive Jesus schenkt ihr schon das, was uns dann erst am Ende der Welt geschenkt wird, nämlich die Auferstehung des Leibes. Das heißt, das Fest Maria Himmelfahrt nennen wir es, oder wie es offiziell heute heißt, Aufnahme der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria in den Himmel. Das heißt, eben ihr wurde schon, eben sie ist nicht nur der Seele nach auferstanden, sondern eben auch dem Leibe nach. Sie ist schon mit Leib und Seele im Himmel. Also sie ist schon im Himmel, so wie wir einst, wenn wir gerettet sind, wenn unsere Seele in der Gnade Gottes, in der Freundschaft und Liebe Gottes verstorben ist, wie wir dann am Ende der Welt sein werden. Wichtig ist da zu sehen, eben sie ist im Hinblick auf die Verdienste Christi. Und es ist eben nicht so, eben in Bezug jetzt auf uns und auf die Kirche, dass Maria uns verlassen hätte, dass wir sagen müssen, ja gut, jetzt ist sie im Himmel und wir sind hier auf Erden und jetzt haben wir es gesehen, jetzt haben wir Pech gehabt, sondern ganz im Gegenteil. Nein, sie ist uns vorausgegangen, dorthin, wo wir alle berufen sind. Und vor allem ist Maria ja ein Geschöpf, auch wenn sie das vollkommenste aller Geschöpfe ist, aber sie ist nicht wie Jesus Gott, sondern sie ist ein Geschöpf. Und das ist für uns ein großer Trost, denn so sehen wir, das, was Christus bewirkt hat am Kreuz und durch seine Auferstehung, die Erlösung, dass er den Himmel wieder geöffnet hat, das ist wirklich so. Eben wie das Konzil auch sagt, der Glaube, die Verehrung der Mutter Gottes, steht der Verehrung, der Anbetung Christi nicht im Wege, steht dem Glauben an Christus nicht im Wege, sondern fasst eigentlich alle Glaubensgeheimnisse zusammen. Und eben wenn Maria schon mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde, dann bedeutet das, das, was Christus bewirkt hat, ist wirklich so, ist also echt. Das heißt, der Himmel steht uns wirklich offen. Wir haben wirklich die Möglichkeit, gerettet zu werden. Wir haben wirklich die Möglichkeit, eben auch dorthin zu gelangen, wo Maria jetzt schon in Vollendung ist. Und sie wartet ja dort auf uns, sie erwartet uns und sie steht uns bei, eben diese Verbindung der Kirche des Himmels und der Kirche auf Erden, wie wir auch vorhin gesehen haben, die dauert an. Maria hat uns nicht verlassen, sondern sie hilft uns vom Himmel aus, auch dorthin zu gelangen, denn eine Mutter möchte, dass ihre Kinder bei ihr sind. Und Maria ist unsere Mutter, also möchte sie auch, dass wir bei ihr sind. Noch vielleicht etwas anderes, eben auch wieder so eine kleine Nebenbemerkung. Es gibt dann ja auch die Frage, gerade eben auch wenn wir am 15. August dieses Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel feiern, ja, ist die Mutter Gottes jetzt gestorben oder nicht? Ist sie direkt in den Himmel aufgefahren? Maria ist bewahrt worden vor der Erbsünde. Diese Erbsünde, die Sünde Adams und Evas, die hat uns den Tod gebracht. Das ist die Folge der Sünde, die Strafe, die Gott angekündigt hatte und die er dann auch ausführte nach der ersten Sünde der Menschen. Und Maria ist vor dieser Erbschuld, vor dieser Erbsünde eben bewahrt worden. Das Fest am 8. Dezember, die unbefleckte Empfängnis, feiern wir ja da. Das bedeutet eigentlich, wäre sie in sich nicht dem Tod unterstellt gewesen. Also eigentlich wäre es in sich möglich, eben weil sie diese Erbsünde sich nicht zugezogen hat, dass sie nicht gestorben wäre. Nun, die Kirche hat keinen endgültigen Entschluss gelehrt, wie es genau ist. Deshalb dieser Text, den wir hier haben, ist auch sehr vorsichtig formuliert. Das ist die Verkündigung des Dogmas, der Aufnahme der seligen Jungfrau Maria im Jahre 1950 und er sagt da, nach Vollendung des irdischen Lebenslaufs. Das heißt, der Papst hat es ganz bewusst offen gelassen, aber die meisten Heiligen, die meisten Kirchenväter lehren, dass auch Maria gestorben ist. Warum? Sie sagen, wenn ihr Sohn gestorben ist und am dritten Tage auferstanden ist, dann gehen wir davon aus, dass Maria, nicht weil sie sterben musste, sondern weil sie ihrem Sohn in allem gleich sein wollte, eben auch gestorben ist, aber dass wie bei Christus ihr Leib nicht der Verwesung anheimgefallen ist, wie auch die Präfation vom Fest Maria Himmelfahrt sagt. Das heißt eben, dass sie auch, so wie die Ostkirche sagt, das Fest der Entschlafung der Mutter Gottes, dass sie eben so wie in einen sanften Schlaf hineingegangen ist und am dritten Tag eben auch auferweckt wurde und in den Himmel aufgenommen wurde. Eben es ist, die Kirche hat das nicht als Dogma verkündet, aber die meisten Kirchenväter und Kirchenlehrer erklären das so. Maria ist, weil Christus gestorben ist, auch gestorben, aber eben weil Christus am dritten Tag auferstanden ist, ist auch dieser Leib, den Gott so wunderbar gestaltet hat, nicht verwest, sondern eben auch dann am dritten Tag in den Himmel zusammen mit der Seele aufgenommen worden.
Sie haben eingeschaltet im Katechismus bei Radio Horeb heute mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Wir befinden uns im Katechismus, im Glaubensbekenntnis und es hat uns eine erste Hörerin erreicht. Ich begrüße Frau Engelhardt aus dem Raum München. Grüß Gott, Frau Engelhardt.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich erstens mal bedanken, dass überhaupt über den Katechismus, über den Radio Horeb man Verbindung kriegt. Denn ich habe einmal bei einem Priester etwas gesagt, und da hat er gesagt, da können wir den Leuten überhaupt nicht kommen mit dem Katechismus und so. Und darum bin ich doppelt froh, dass das wenigstens über den Radio Horeb geht. Und dann, mein persönlicher Glaube war eigentlich schon immer, dass Maria nicht so gestorben ist wie ein Mensch. Und noch etwas, weil doch nach der Sünde im Paradies Gott gesagt hat, in Schmerzen sollst du gebären. Und darum glaube ich nicht, dass bei der Geburt in Bethlehem, dass Maria so wie andere Frauen geboren hat unter Schmerzen, sondern dass so wie auch das Kind durch den Heiligen Geist gezeugt wurde, auch es so von ihr gekommen ist. So war jetzt eigentlich immer mein Glaube, vor allen Dingen wegen des Ausspruchs des Gottvaters im Paradies. Und da wollte ich jetzt nur Herr Pfarrer Fuchs dazu noch zu
also
sagen.
Ich denke, man muss vielleicht zwei Dinge unterscheiden, oder Sie haben das eben auch zwei Dinge angetönt. Einerseits die Geburt Christi, da sind auch die Kirchenväter mit Ihnen einverstanden, dass Maria eben nicht unter Schmerzen geboren hat, sondern dass es eben eine wunderbare Geburt war, oder Sie sagen eben auch so, wie die Sonne durch ein Glasfenster scheint und das Glasfenster eben ganz intakt bleibt, so ist auch Christus wie die Sonne durch das Glas hindurch, durch die Mutter Gottes hindurch ans Licht getreten und hat eben auch die Unversehrtheit der Mutter Gottes gelassen. So beten wir auch in einer Präfation eben, die Geburt deines Sohnes hat deine Jungfräulichkeit nicht gemindert, sondern geheiligt. Und was eben den Tod betrifft, das ist nur so eine, eben, es gibt keine verpflichtende Lehre der Kirche. Also die Kirche hat nicht entschieden, ob Maria gestorben ist oder nicht. Da sind wir eigentlich frei zu glauben, ob sie jetzt gestorben ist oder nicht. Eben viele Heilige, viele Kirchenväter machen einfach die Überlegung, eben wie sie gesagt haben, weil der Tod die Strafe für die Sünde ist und weil Maria nicht gesündigt hat, weder persönlich noch eben mit dieser Erbsünde befleckt wurde, deshalb müsste sie eben eigentlich nicht sterben. Deshalb wäre es ganz natürlich eben, dass sie nicht stirbt. Aber viele Kirchenväter sagen, weil sie eben Christus in allem gleich sein wollte, deshalb ist sie freiwillig gestorben. Aber ich denke eben auch, wenn sie gestorben ist, dann ist sie sicher auch nicht in einem schmerzlichen Tod gestorben. Deshalb eben feiert die Ostkirche das Fest der Entschlafung Mariens. Eben wissen auch viele Menschen, schlafen, friedlich eingehen, eigentlich oder so wie Therese von Lisieux gesagt hat, ich sterbe nicht, sondern ich gehe ins Leben ein. Ist eigentlich so wie der Übergang eben ins ewige Leben, auch wiederum sicher ohne Schmerzen oder Todeskampf, wie wir es oftmals haben, aber da sind wir frei, eben wenn wir überzeugt sind, Maria ist bestimmt nicht gestorben, das denke ich nicht, eben ich glaube, dass sie direkt so in den Himmel aufgefahren ist, so entrückt wurde, wie Christus in den Himmel aufgefahren ist und Maria in den Himmel aufgenommen wurde, dann dürfen wir das auch glauben, da gibt es keine verbindliche Lehre der Kirche darüber.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für die Beantwortung der Frage von Frau Engelhardt. Vielen Dank, Frau Engelhardt. Kehren wir wieder zurück zum Katechismus der katholischen Kirche. Wir sind jetzt auf Seite 279 und wir betrachten jetzt den Punkt 967, und zwar Maria als unsere Mutter in der Gnadenordnung. Weil sie dem Willen des Vaters, dem Erlösungswerk ihres Sohnes und jeder Anregung des Heiligen Geistes voll und ganz zustimmte, ist die Jungfrau Maria für die Kirche das Vorbild des Glaubens und der Liebe. Daher ist sie schlechthin herausragendes und geradezu einzigartiges Glied der Kirche. Sie stellt das Urbild der Kirche dar.
Ja, nachdem wir zuerst die Vereinigung mit dem Sohn gesehen haben, eben in der Verkündigung unter dem Kreuz bei seiner Himmelfahrt und ihre Aufnahme, also eigentlich die Beziehung vor allem zu ihrem Sohn, die Einheit mit ihrem Sohn, kommen jetzt einige Punkte, die ganz konkret sagen, ja, welche Beziehung hat denn jetzt die Mutter Gottes zur Kirche und zu einem jeden Einzelnen von uns? Und in diesem ersten Punkt wird eigentlich gesagt, dass die Kirche in Maria schon zur Vollendung gelangt wird. Oder eben es heißt, sie ist das Urbild der Kirche. Und wenn wir das eigentlich ein wenig bedenken, müssen wir sagen, daran denken wir vielleicht viel zu wenig. Oder wenn wir gerade in der heutigen Zeit hören, was die Kirche alles sein soll, dann ist es sehr gut und sehr nützlich, wenn wir diesen Abschnitt, auch eben aus dem Konzil, diesen Abschnitt beherzigen. Wenn Maria das Urbild der Kirche ist, dann ist sie eben das Vorbild, oder wie es hier heißt auf Lateinisch Ecclesiae Typus, das heißt eben der Prototyp oder das Modell oder eben da, sie stellt eigentlich das dar, was die Kirche wirklich ist. Da müssen wir sagen, ja, dann müssten wir vielleicht auch unser Bild von der Kirche, wie man heute so schön sagt, ein wenig ändern oder ein wenig eben auf das hin ausrichten, was das Konzil denn wirklich sagt. Eben sie, Maria ist für die Kirche das Vorbild des Glaubens und der Liebe. Das heißt, eben die Kirche ist, wie wir vorhin gesehen haben, die Gemeinschaft der Heiligen. Es ist eine Wirklichkeit des Glaubens. Und nur durch die Augen des Glaubens erkennen wir, was die Kirche wirklich ist, nämlich eben lebendiger Leib Christi, fortwährender Leib Christi, das heißt, die Kirche führt die Sendung Christi auf Erden fort. Christus wirkt und lebt in seiner Kirche und durch seine Kirche. Und so eben wie Maria das geglaubt hat, an Christus geglaubt hat, offen war für den Willen des Vaters, wie es hier heißt, für das Erlösungswerk des Sohnes und jede Anregung des Heiligen Geistes, so sollen eben auch wir einen tiefen Glauben haben, sollen auch wir offen sein für den Willen des Vaters. Das heißt eben, es soll in der Kirche nicht um unseren Willen gehen, sondern um den Willen Gottes, um den Willen des Vaters. Es soll nicht um unser Werk gehen, sondern um das Erlösungswerk des Sohnes, dass wir Christus Raum geben, dass er wirken kann. Und nicht, dass wir ihm noch im Wege stehen. Und dass auch wir offen sind für jede Anregung des Heiligen Geistes, dass wir gut auf den Heiligen Geist hören. Und der Zeitgeist ist meist nicht der Heilige Geist, sondern der Zeitgeist, der weht aus der anderen Richtung. Denn es gibt zwar viele Geister, aber nicht alle sind dem Heiligen Geist zuzuordnen. Und wenn wir auf Maria achten, wenn wir sie ehren, wenn wir sie eben nachahmen durch unser Leben, durch unser Gebet, durch unsere Verehrung, dann sind wir bestimmt auf dem guten Weg. Dann gehen wir bestimmt nicht in die Irre. Denn wenn wir wirklich Maria ehren, wenn wir sie wirklich lieben und wie der heilige Johannes in unser Herz aufgenommen haben, dann werden wir bestimmt nicht gegen die Kirche, bestimmt nicht gegen ihren Sohn kämpfen und angehen, sondern im Gegenteil, dann lassen wir uns bilden und führen von der Mutter Christi, von der Mutter der Kirche. Stellen wir ja oftmals wirklich auch fest, eine echte, gute Marienverehrung, die führt wirklich zu Christus, die führt nicht von Christus weg, sondern zu Christus hin. Und jene, die Maria lieben, lieben auch die Kirche, weil Maria eben die Mutter der Kirche ist. Die dienen Gott eben wirklich so, wie er es möchte.
Gehen wir weiter mit dem Punkt 968. Ihre Aufgabe gegenüber der Kirche und der ganzen Menschheit geht aber noch darüber hinaus. Sie hat beim Werk des Erlösers in ganz einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt, das übernatürliche Leben der Seelen wiederherzustellen. Deswegen ist sie uns in der Ordnung der Gnade Mutter.
Ja, ich möchte hier zwei Punkte sagen. Einerseits eben nochmals das, was wir schon vorhin gesehen haben. Die Mutter, sie schenkt das Leben und Maria hat eben mitgewirkt, das übernatürliche Leben der Seelen wiederherzustellen. Einerseits, indem sie Jesus geboren hat, eben Jesus zur Welt gebracht hat, so der Welt Jesus geschenkt hat und andererseits eben auch, dass sie mitwirkt, dass Jesus in unseren Herzen, in unserem Leben geboren wird. Eben deshalb heißt es hier, ist sie in der Ordnung der Gnade unsere Mutter. Und andererseits können wir auch schauen, wie sie mitgewirkt hat. Es heißt nämlich, sie hat in einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt. Das heißt, ist eigentlich interessant, eben sie hat nicht durch irgend gescheite Pläne, Pastoralpläne oder sonst irgendwas mitgewirkt durch viel Aktivismus, sondern sie hat durch Gehorsam, Glaube, Hoffnung und Liebe zu Christus mitgewirkt. Dessen müssen wir uns vielleicht gerade auch in unserer Zeit wieder neu bewusst sein, eben wenn die Kirche der Leib Christi ist, wenn Christus in seiner Kirche und durch seine Kirche lebt und wirkt, dann braucht die Kirche nicht in erster Linie unsere Genialität oder unsere guten Gedanken, sondern dann braucht die Kirche vor allem unsere guten Werke. Das heißt, dann braucht eben die Kirche auch unseren Gehorsam, unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere brennende Liebe. Eben auch in diesem Sinn ist Maria Mutter der Kirche, ist sie Vorbild für die Kirche, ist sie Vorbild für uns, dass sie uns anleitet zu einer guten Liebe, zu einer guten Mitwirkung für die Sendung der Kirche. Denn wenn wir unsere Herzen, unser Leben der Kirche schenken, so im Dienste der Kirche, im Dienste des Leibes Christi, im Dienste Christi sind, dann nachher kann Gott auch durch uns wirken. Das heißt, je mehr wir gläubig, hoffnungsvoll und liebend sind, je mehr wir ihm gehorchen, den Geboten Gottes und dem, was die Kirche sagt, desto besser kann Gott auch durch uns in seiner Kirche wirken für die Welt.
Diese Mutterschaft Marias in der Gnadenökonomie dauert unaufhörlich fort, von der Zustimmung an, die sie bei der Verkündigung gläubig gewährte und an der sie unter dem Kreuz ohne Zögern festhielt, bis zur immerwährenden Vollendung aller Auserwählten. Denn nach ihrer Aufnahme in die Himmel hat sie diese heilbringende Aufgabe nicht niedergelegt, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu verschaffen. Deshalb wird die selige Jungfrau in der Kirche unter den Titeln der Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin angerufen.
Ja, diese Hilfe oder diese Mutterschaft Mariens dauert unaufhörlich fort, wie wir schon bei dem Punkt über die Aufnahme Mariens in den Himmel gesagt haben. Maria hat uns nicht einfach verlassen und jetzt ist ihre mütterliche Wirkung fertig, sondern ganz im Gegenteil, sie hat eben Ja gesagt hier auf Erden, Ja bei der Verkündigung, Ja unter dem Kreuz und sie sagt auch immer noch Ja zu ihrer Mutterschaft gegenüber uns, gegenüber jedem Einzelnen von uns. Auch dann, wenn wir vielleicht nicht gerade die besten Kinder sind, Maria fährt weiter Ja zu sagen. Sie hält treu fest an ihrer Mutterschaft. Sie hat einmal unter dem Kreuz Ja gesagt, ja, ich bin bereit, die Mutter der Glieder Christi, die Mutter deiner Söhne, zu deiner Kinder zu sein. Und sie bleibt es auch. Auch dann, wenn wir ihr Schmerzen bereiten, auch dann, wenn wir nicht so leben wie sie und Jesus es eigentlich wünscht, aber sie bleibt Mutter. Sie bleibt eben auch unter diesem, unter unserem Kreuz. Auch ein großer Trost für uns einerseits, wenn wir leiden, dass wir wissen, Maria steht auch unter unserem Kreuz. Andererseits, wenn wir vielleicht eben vom rechten Weg abkommen, dass wir uns bewusst sind, Maria bleibt unsere Mutter und sie wartet immer darauf, dass wir wieder zu ihr zurückkehren. Sie führt uns bestimmt auch dann, wenn wir ganz schmutzig sind, auch dann, wenn wir alles verspielt und verloren haben. Sie führt uns wieder zurück, ebenso wie eine gute Mutter, die ihr Kind zerschunden sieht und schmutzig sieht. Sie macht alles wieder neu, sie macht alles wieder gut. Sie führt uns sicher auch zur Vergebung Christi, die Jesus am Kreuz für uns erworben hat, dass wir wieder mit ihm versöhnt werden.
Hören wir noch den Punkt 970, ein Zitat aus Lumen Gentium. Marias mütterliche Aufgabe aber gegenüber den Menschen verdunkelt oder vermindert die einzige Mittlerschaft Christi in keiner Weise, sondern zeigt ihre Kraft. Denn jeder heilsame Einfluss der seligen Jungfrau auf die Menschen fließt aus dem Überfluss der Verdienste Christi hervor, stützt sich auf seine Mittlerschaft, hängt ganz und gar von ihr ab und schöpft aus ihr seine ganze Kraft. Denn kein Geschöpf kann mit dem fleischgewordenen Wort und Erlöser jemals zusammengezählt werden, sondern wie am Priestertum Christi auf mannigfalte Weisen einerseits von seinen Dienern, andererseits vom gläubigen Volk teilgenommen wird und wie die eine Gutheit Gottes in den Geschöpfen auf verschiedene Weise wirklich ausgegossen wird, so schließt auch die einzige Mittlerschaft des Erlösers bei den Geschöpfen eine unterschiedliche Mitwirkung, die an der einzigen Quelle Anteil hat, nicht aus, sondern erweckt sie.
Ja, das ist auch eine schöne Zusammenfassung dessen, was wir schon angetönt haben. Eben Maria führt nicht von Christus weg, sie steht nicht Christus im Wege, sondern sie steht am Wege zu Christus und führt uns zu Christus. Ihre mütterliche Aufgabe verdunkelt die Mittlerschaft Christi nicht, sondern sie führt eigentlich dazu hin. Das heißt eben, Christus hat alle Güter des Heils, hat alle Gnaden und Gaben am Kreuz für uns erworben, aber er hat diese seiner Mutter anvertraut und sie teilt eben diese Gnaden aus, sie ist, man könnte so bildlich sagen, die Schatzmeisterin. Der Schatz, das Geld hat Christus erworben, er hat eben durch sein Leiden bezahlt, aber er hat den ganzen Schatz seiner Kirche, seiner Mutter anvertraut und Maria gießt eben durch die Kirche auch diese Gnaden auf uns aus. So sagen viele Heilige, zum Beispiel der heilige Pfarrer von Ars, es kommt keine Gnade vom Himmel, die nicht durch die Hände der Mutter Gottes fließen würde. Ob wir uns dessen bewusst sind oder eben auch nicht, aber er möchte damit sagen, Maria teilt eben diese Gnaden aus. Sie fließen eben als gute Schatzmeisterin durch die Hände der Mutter Gottes. Nicht, weil sie diese Güter erworben hätte, sondern weil sie von Gott eben mit dieser wunderbaren Aufgabe beauftragt wurde und weil sie eben das als Mutter tut. Auch für uns eben ein großer Trost, auch für uns irgendwie auch sehr menschlich, sehr nahe, dass sie diese Güter Christi uns verteilt und dass wir uns eben voll Vertrauen in jeder Not an sie wenden dürfen, dass sie uns doch eben auch all das, was wir jeden Tag brauchen, um gute Jüngerinnen und Jünger Christi zu sein, dass sie das uns schenkt.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für die Auslegung des Katechismus heute zum die letzten Punkte des Absatzes, die Gemeinschaft der Heiligen und auch jetzt im neuen Absatz über die Bedeutung Marias eben als Mutter Christi, Mutter der Kirche. Und da werden wir ja beim nächsten Mal noch weitermachen. Vielen Dank nochmal. Diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie noch einmal hören, indem Sie sich zum Beispiel eine CD bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20 oder Sie besuchen unsere Homepage www.horeb.org und laden sich dort diese Sendung als Podcast herunter. Herr Pfarrer Fuchs, darf ich Sie zum Schluss der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen für uns bitten?
Ja, wir wollen die Mutter Gottes, eben die Mutter Christi und auch unsere Mutter bitten, dass sie uns immer beistehen möge, dass sie uns immer mehr zu Jesus führen möge, immer tiefer in dieses Geheimnis ihres Sohnes einführen möge, dass wir immer mehr tiefgläubige Menschen werden, Menschen voller Hoffnung und vor allem auch Menschen, die wie sie von brennender Liebe entflammt sind. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Mutter der Kirche und unserer Mutter, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs. Auf Wiederhören. Und auch Ihnen sage ich auf Wiederhören, liebe Hörerinnen und Hörer, und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Ihre Claudia Kundrun.